Das Thema könnt ihr hier sehen, das Kreuz. Jesus holt zurück, was verloren ging. Wir müssen uns immer wieder bewusst machen, dass unser Herr am Kreuz unfassbar litt. Ich möchte das uns immer wieder neu auch ins Herz rufen. Das dürfen wir nie vergessen, was die Sünde mit Jesus angestellt hat. Und jede Sünde, die du und ich in meinem Leben festhalte, zeigt eigentlich, dass wir keinen Respekt haben gegenüber dem, was Jesus für uns getan hat. Wenn ich einmal verstanden habe, dass die Sünden ihn umgebracht haben, kann ich keine Freundschaft mehr mit der Sünde halten. Wer sagt, er liebt Jesus und hat eine Freundschaft mit der Sünde, ist ein Verräter. Im zweiten Buch der Korinther, im Kapitel 5, Vers 21, da steht: Denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und vor ihm bestehen können. In Römer Kapitel 8, die Verse 19 bis 23 steht: Die gesamte Schöpfung wartet ja sehnsüchtig auf den Tag, an dem die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit erkennbar werden. Denn alles Geschaffene ist der Vergänglichkeit ausgeliefert, unfreiwillig. Gott hat es so verfügt. Es gibt allerdings Hoffnung. Auch die Schöpfung wird einmal von dieser Versklavung an die Vergänglichkeit zur Herrlichkeit der Kinder Gottes befreit werden. Denn wir wissen, dass die gesamte Schöpfung bis heute unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie starke Schmerzen haben. Aber nicht nur sie, sondern auch wir selbst, denen Gott doch schon seinen Geist geschenkt hat, als die erste Gabe des neuen Lebens. Auch wir seufzen innerlich und erwarten sehnsüchtig das Offenbarwerden unserer Kindschaft, die Erlösung unseres Leibes. Und dann letzte Bibelstelle im Johannesevangelium, Kapitel 19, Vers 30, dieses wunderbare Wort, was wir, glaube ich, in der ganzen Ewigkeit erst richtig wertschätzen werden. Es ist vollbracht. Alles ist bezahlt. Das ist deine und meine Eintrittskarte für den Himmel. Das vollbrachte Werk Jesu Christi. Und wenn jemand meint, er könnte etwas dazu tun, ist er ein Sektierer und ein Irrlehrer. Und lehrt eine Gesetzlichkeit durch Werke. Du kannst und ich kann zu meiner Errettung 0,00% hinzutun. Warum? Weil Jesus 100% bezahlt hat. Mehr geht nicht. Das Kreuz, Jesus holt zurück, was verloren ging. Das Erste. Ich möchte uns beim ersten Punkt mit Bäume oder mit einem Baum bekannt machen. Wir finden mehrere Bäume, aber einen besonderen Baum auch, und zwar der Baum in Eden. In 1. Mose Kapitel 2, Vers 16 und 17 steht: Dann schärfte er ihm ein: Von allen Bäumen im Garten darfst du essen, nur nicht von dem Baum, der dich gut und böse erkennen lässt. Sobald du davon isst, musst du sterben. 1. Mose Kapitel 3, Vers 6 und 24 steht: Als die Frau nun sah, wie gut von dem Baum zu essen wäre, was für eine Augenweide er war und wie viel Einsicht er versprach, da nahm sie eine Frucht und aß. Sie gab auch ihren Mann davon, der neben ihr stand. Auch er aß. So vertrieb er den Menschen. Östlich von Garten Eden stellte er die Cherubim auf, dazu eine flammende, umherwirbelnde Klinge, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Dieser erste Baum, dieser Baum der Erkenntnis, war so begehrenswert. Es ist interessant, dass der Mensch sich nie zufrieden gibt. Gott hat diesen Menschen das ganze Paradies zur Verfügung gestellt und hat nur einen einzigen Baum gesagt, davon nicht. Aber der Mensch will immer alles. Der Mensch, das ist der Ursprung der Sünde, ist nicht zufrieden. Der Ursprung der Sünde ist nicht zufrieden sein mit dem, was ich habe. Das ist auch das Problem der Menschheit und der ganzen Gesellschaft. Ich, immer mehr. Und unsere Sorgen, die wir haben, sind sehr oft Luxussorgen. Ich glaube, hier sitzt kaum jemand drin, der wirklich weiß, was Hunger ist. Was es bedeutet, Durst zu haben. Richtigen Durst. Dieser Baum hat diesen Menschen so fasziniert. Es ist interessant, dass die erste Tragödie der Menschheit an einem Baum passierte. Und wir werden gleich noch hören, es gibt noch andere Bäume. Dieser Baum war begehrenswert. Sünde sieht im ersten Anblick oft sehr schön aus. Der Teufel ist ein Meister darin, uns die Sünde schön zu zeichnen. Es gibt keinen, der das besser kann als er. Die Sünde ist am Anfang sehr schön, schmeckt auch im ersten Moment und dann kommt die bittere Nebenwirkung. Und schon die ersten Menschen haben gedacht, Gott ist doch ein Spielverderber. Sie sind darauf eingegangen, was Satan ihnen eingeflößt hat. Ja, der Gott weiß halt diesen Baum, das ist was Besonderes. Und plötzlich hat der Mensch den Blick weggenommen von all dem, was Gott ihm gegeben hat und nur noch war eine Sache wichtig. Das ist typisch für die Verführung. Diesen einen Moment, den muss ich jetzt haben. Und dieser eine Moment wird dir das Genick brechen. Die ersten Menschen sind fürchterlich gescheitert und die Tragödie der Menschheit hat hier ihren Ursprung an diesem Baum. Und dieser Baum hat viele, viele, viele Früchte. Und der Satan ist ein Weltmeister da drin, uns die Früchte herrlich in den prächtigsten Farben sehr ansprechend darzustellen. Und die Menschheit isst und isst und isst und isst und isst von diesem Baum. Interessant ist nur, dass der Mensch nicht satt wird. Sünde macht nie satt. Sünde ist wie Salzwasser. Je mehr du trinkst, desto durstiger wirst du. Eine Sünde bleibt nie bei sich alleine. Eine Sünde ist wie ein Stein, den du ins Wasser schmeißt. Es zieht einen Kreis, zwei, drei, vier, fünf und immer so weiter. Dann komme ich zu einem zweiten Baum. Das Kreuz, an dem Jesus hing. In Matthäus Kapitel 27, die Verse 31 bis 40 steht, so zogen sie aus der Stadt hinaus nach Golgatha, was Schädelstätte heißt. Dort gaben die Soldaten Jesus Wein, der mit einem bitteren Zusatz vermischt war. Als Jesus ihn probiert hatte, wollte er nichts davon trinken. Ihr müsst wissen, damals war in dieser Mischung ein Betäubungsmittel. Und Jesus hat es abgelehnt, das zu nehmen, weil er mit vollem Bewusstsein die Sünde strafen wollte. Alle anderen Gekreuzigten haben das mit Kusshand genommen. Die Kreuzigung war eines der grausamsten Tode, die es gibt. Und der Heiland hat nichts an Erleichterung angenommen. Dann nagelten sie ihn an das Kreuz. Seine Kleider teilten sie unter sich auf und warfen das Los darum. Sie setzten sich neben das Kreuz und bewachten Jesus. Über seinen Kopf brachten sie ein Schild an, auf dem stand, weshalb man ihn verurteilt hatte. Das ist Jesus, der König der Juden. Mit Jesus wurden zwei Verbrecher gekreuzigt, der eine rechts, der andere links von ihm. Die Leute, die am Kreuz vorübergingen, verspotteten ihn und schüttelten verächtlich den Kopf. Den Tempel wolltest du abreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen. Dann rette dich doch selber. Komm vom Kreuz herunter, wenn du wirklich der Sohn Gottes bist. Der erste Baum war eine ganz große Versuchung. Der zweite Baum, da hing jemand, der wurde noch schlimmer versucht. Wenn Jesus Christus vom Kreuz abgestiegen wäre, gäbe es keine Zukunft, weder für die Menschheit noch für die Natur. Es wäre alles verloren. Eine viel schlimmere Katastrophe noch als in Eden. Hier an diesem Kreuz war der brutalste Angriff des Satans in diesem Satz: Steig vom Kreuz. Wenn Jesus darunter gestiegen wäre, niemand von uns hätte jemals den Platz besetzen können. Wir können Gott nicht dafür genügend danken und unseren Heiland, dass er nicht vom Kreuz gestiegen ist. Es waren ja Balken, nicht unbedingt so, wie man es sich gewohnt hat, so gerade geschnittene Balken. Es waren manchmal auch eher wie Bäume so, ja, Äste, dicke Äste, die darauf geformt wurden als ein Kreuz. So wie es auch hier in diesem Bild ganz gut zu sehen ist, dass es ein bisschen schief war. Also es war bestimmt nicht so, wie wir es manchmal denken, dass das alles so glatt war. Ja? Und hier unten, das hatte man auch gemacht. Wisst ihr warum? Man hat auch hier am Kreuz die Nägel gehabt und man hat dann nochmal hier ein Band rumgebunden, weil irgendwann durch das Gewicht hier die Hände aufgerissen sind. Und man hat ihn angebunden, damit er nicht runterfällt. Und hier unten war eine Stütze. Die Gekreuzigten haben das genutzt, um sich hochzustemmen mit letzter Kraft, um Luft zu bekommen. Denn durch dieses Hängen war die Lunge eingeklappt. Die meisten, fast alle, sind den Erstickungstod gestorben. Eine fürchterliche Todesqual. Es gab hinter dem Gesäß beim Kreuz oft ein Zapfen. Auf diesen Zapfen konnten die Gekreuzigten sich ein Stück weit abstützen. Das Problem war nur, mit der Zeit hat das Gewicht gedrückt und durch dieses Aufdrücken am Steißbein hinten sind Nervenbahnen gequetscht worden. Und Mediziner wissen, dass dieser Zustand, so wie Jesus war, er muss grauenhafte Kopfschmerzen bekommen haben. Grauenhafte Kopfschmerzen. Dagegen ist Migräne nichts, null. Die schlimmste Migräne ist lachhaft dagegen, was er für uns gelitten hat. Für dieses Kreuz können wir den Herrn nicht genügend danken. Dann gibt es noch einen Baum in der neuen Stadt. Offenbarung Kapitel 22, die Verse 1 bis 5. Der Engel zeigte mir auch einen kristallklaren Strom, der aus dem Thron Gottes und des Lammes hervorkam. Es war der Strom mit dem Wasser des Lebens. Er floss in der Mitte der Hauptstraße durch die Stadt. An seinen beiden Ufern wuchs der Baum des Lebens, der 12-mal im Jahr Früchte trägt, jeden Monat einmal, und dessen Blätter zur Gesundheit der Völker dienen. Dort wird es nichts mehr geben, was unter dem Fluch Gottes steht. Der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein, und ihre Bewohner werden ihm als Priester dienen. Sie werden sein Gesicht sehen und seinen Namen an ihrer Stirn tragen. Dann wird es keine Nacht mehr geben, sodass sie keine Beleuchtung mehr brauchen, nicht einmal das Sonnenlicht. Denn Gott, der Herr, wird über ihnen leuchten und sie werden königlich herrschen für immer und ewig. In der Ewigkeit, dort wird es eines Tages nur einen Baum geben. Der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen ist nicht mehr da. Satan ist nicht mehr da. Es gibt nur noch diesen einen Baum, der damals im Paradies versperrt wurde durch die Sünde, der Baum des Lebens. Und wir wissen, wer von sich sagen kann: Ich bin das Leben. Jesus. Jesus ist dieser Baum in der Ewigkeit, der die Früchte trägt. Wir werden uns laben, im wahrsten Sinne des Wortes, an ihm. Er ist derjenige, der das Zentrum bildet auch. Hast du vielleicht auch schon mal gedacht, ach Mensch, diesen Baum des ewigen Lebens, ewig leben zu können, vielleicht auch noch mit Gott, das wär's doch, oder? Und dann kam der Sündenfall und dann standen die Cherubine dort mit gezückten Schwertern und der Mensch hat null Chance, dort jemals wieder Zugang zu haben. Aber als Jesus Christus am Kreuz starb, wurde er durch die Gerechtigkeit Gottes getötet. Im Bilde gesprochen, diese Cherubs mit dem gezuckten Schwert, die mussten jeden umbringen, der an diesen Baum wollte des Lebens. Und Jesus musste an diesen Baum ran, um dir das ewige Leben zu geben, aber es hat ihn den Tod gekostet. Er wurde hingerichtet, damit du aufgerichtet wirst. Und wir dürfen noch viel, viel mehr erfahren und erleben, als Adam und Eva jemals erleben durften. Hast du dir manchmal gedacht, ach, dieser blöde, bekloppte Sündenfall, wie schön muss dieses Paradies gewesen sein? Lieber Mensch, ich kann dir eins sagen, vergiss das erste Paradies. Jesus hat einen neuen Himmel, eine neue Erde bereitet. Da ist das erste Paradies gar nicht benennenswert. Das ist Gnade. Ich hätte Gott verstanden, dass gesagt hat, diese Menschen, die mich so beleidigen, die werden nie mehr in irgendeinem Garten auch nur sehen können. Aber durch Jesus schafft Gott nochmal ein ganz anderes Paradies, das das alte Paradies im Schatten stellt. In dem neuen Paradies finden wir nie mehr, alle Ewigkeit nicht mehr, irgendein Satan, der uns angreift. Es wird in diesem neuen Paradies nie mehr den Tod geben, nie mehr Abschied. Eine schlechte Nachricht für alle Krankenhäuser und Beerdigungsinstitute. Ihr seid für alle Ewigkeit arbeitslos. Alle Sanitätshäuser, alle Krankenhäuser brauchen wir nicht mehr. Was muss das sein? Dieser dritte Baum existiert nur durch den zweiten. Der zweite Baum ist genau in der Mitte meiner Predigt. Er ist im Zentrum. Das Kreuz verbindet das erste Paradies mit dem zweiten. Das erste Paradies ist der Baum des Lebens weg. Jesus stirbt am Kreuz. Er wirbt uns ewiges Leben. Und in der Ewigkeit werden wir durch dieses ewige Leben das Leben richtig genießen können, in einer Form, die wir uns noch nicht mal erträumen können. Alles, was du dir vorstellst über die Herrlichkeit, die eines Tages kommt, alles, was du dir vorstellst, ist Dunkelheit pur gegen das, was uns wirklich erwartet. Ich sage euch, wenn wir eines Tages da oben die Augen aufmachen, dann haben wir vielleicht nur eine Sache, die wir den Herrn sagen könnten. Warum hast du uns nicht gleich bei der Bekehrung nach oben geholt? Das ist ja so gewaltig hier oben. Und dann werden wir es sagen, Mensch, wie konnten wir so bekloppt sein und glauben, unseren Toten geht es nicht gut, die Gläubigen, die dort sind. Mein, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mich noch viel mehr freuen können an den Ort, wo sie sind. Wie bekloppt habe ich gebetet, dass ich die zurückholen wollte. Das wäre ja total lieblos. Diese Gemeinschaft. Noch nicht mal eine Sekunde möchte jemand dort den Raum oder den Ort verlassen. Jesus holt alles zurück. Das Zweite. Der Garten. Der erste Garten, der Garten in Eden. 1. Mose Kapitel 2, und dann lese ich uns ein paar Verse. Vers 8, 9, 15, 19 bis 20. Nun hatte Jahwe Gott im Osten in Eden einen Garten angelegt. Dorthin versetzte er den von ihm geliebten Menschen. Aus dem Erdboden hatte er verschiedenartige Bäume wachsen lassen. Sie sahen prachtvoll aus und trugen wohlschmeckende Früchte. Mitten im Garten stand der Baum des Lebens und der Baum, der Gut und Böse erkennen ließ. Jahwe Gott brachte also den Menschen in den Garten Eden, damit er diesen bearbeitete und beschützte. Jahwe Gott hatte nämlich alle Landtiere und Vögel, die er aus dem Erdboden geformt hatte, zu Menschen gebracht, um zu sehen, wie er sie benennen würde. Genauso sollten all die Lebewesen dann heißen. So hatte der Mensch dem Hirtenvieh, den Vögeln und allen Landtieren Namen gegeben. Aber für sich selbst fand er nichts, was ihm als Hilfe entsprochen hätte. Hier sehen wir etwas, dieser wunderbare Garten Eden, Das wäre es doch mal, ja? Im tausendjährigen Friedensreich würden wir das haben, dann laufen die auch da rum, können wir sitzen, da passiert nichts. Ja? Wenn du das jetzt machst, dann kannst du dein Testament gleich vorher ausfüllen. Ich würde dir nicht raten, hier mit irgendwelchen Löwen oder Bären zusammen zu sein. Aber die Bibel sagt in diesem tausendjährigen Friedensreich, was uns einmal erwartet, auch dort wird das schon eine Vorstattung sein. In diesem ersten Garten war es ja herrlich, vor der Sünde. Herrlich, es muss herrlich gewesen sein, trotz alledem, ja? Und interessant ist, dass der Mensch in diesem herrlichen Garten auch Aufgaben hatte. Und das werden wir in der Ewigkeit auch haben. Manche denken, naja, in der Ewigkeit, da sitzen wir alle auf einer Wolke und spielen wir eine Harfe. Und also da hast du überhaupt keine Ahnung, das wird garantiert nicht in der Ewigkeit sein. Sondern wir werden dort leben. Wir werden unterwegs sein. Wir werden Landschaften erkundschaften. Wir werden Aufgaben übernehmen. Neue Himmel, neue Erde. Da wird richtig was los sein. Wie es auch immer gestaltet wird, aber es wird nie langweilig. Jemand hatte zu mir gesagt, du mit deinem Himmel, dann gehe ich lieber in die Hölle, da kann ich Skat spielen und Asbach saufen und was ich machen kann. Und Partys feiern und so. Und ich sage, Moment mal, du hast überhaupt keine Ahnung. In der Hölle ist es stinklangweilig. Ihr werdet von morgens bis abends dort nur gequält. Da ist keine Party, da ist kein Lied, da ist keine nichts. Da hörst du keine schöne Musik, das ist alles vorbei. Da hörst du Gejaule von morgens bis abends. Wenn du Musik hören willst, wenn du Party haben willst, wenn du Freude haben willst, die nie endet, dann musst du auf die größte Party aller Zeiten mitkommen. Und die findet statt einmal in der Ewigkeit. In der Hölle ist es stinklangweilig. Das Einzige, was du hörst, ist dein Gejaule jeden Tag. Und du wirst nie mehr aufhören zu jaulen. Aber wir oben singen Lobpreislieder. Wir werden vor dem Herrn triumphierend jubeln. Da ist was los. Du willst in die Hölle. Du hast überhaupt nicht verstanden, um was es geht. In diesem ersten Garten muss es wirklich herrlich gewesen sein. Und dann gab es noch einen Garten. Der Garten Gethsemane. Lukas Kapitel 22, Vers 39 bis 46. Dann verließ er die Stadt und ging wie gewohnt zum Ölberg. Die Jünger folgten ihm. Als er dort war, sagte er zu seinen Jüngern, betet darum, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Dann zog er sich ungefähr einen Steinwurf weit von den Jüngern zurück. Er kniete sich hin und betete, Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir weg. Doch nicht mein Wille geschehe, sondern der deine. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Jesus betete mit solcher Anspannung, dass sein Schweiß wie Blut auf dem Erdboden tropfte. Als er vom Gebet aufstand und wieder zu den Jüngern kam, fand er sie vor Kummer eingeschlafen. Wie könnt ihr nur schlafen, sagte er, steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. In diesem zweiten Garten, diesen Ölgarten, da warf sich der Herr vor der Kreuzigung nieder und betete. Und ich fand dieses Bild so schön. Es gibt manche Bilder, da ist der Herr so ganz lieblich im Gesicht und ganz verzückt. Ich glaube nicht, dass es so war. Ich glaube, dieser Mann hat verstanden, was Gethsemane war. Dass der Herr lag auf sein Angesicht, zerschlagen, kaputt. Wisst ihr, hier im Gethsemane war die ganze Armee der Hölle auf seine Seele rumgetrampelt. Jesus schwitzte Blut, Agonia im Griechischen. Mediziner wissen, dass das ein Todeskampf ist. Wenn ein Mensch in einen Agonie ist der größte Todeskampf, den ein Körper ertragen kann. Da ist so eine Anspannung, dass die Kapillaren platzen. Und dann gelangt das Blut in das Wasser. Und man schwitzt dann in den Kapillaren, dann wo die Schweißdrüsen sind, kommt Blut raus. Und das passiert meist vor dem Exitus, bevor Menschen sterben. In einer fürchterlichen Anspannung, die man gar nicht beschreiben kann. Und das hat dort stattgefunden. Und ich glaube nicht, dass er da mit so einem herrlichen Angesicht leuchtend ganz schön war und ganz gepflegt die Hände faltete. Niemals. Ich glaube, mein Heiland lag auf seinen Knien. Und vielleicht noch nicht mal das, er lag wahrscheinlich auf dem Boden und hat geschrien zu seinem Vater. Deswegen kann er dich verstehen, wenn du vor Gott liegst. Weil er auch am Boden lag. Vielleicht liegst du auch auf dem Boden und weißt manchmal nicht weiter. Jesus versteht dich, er lag in Gethsemane auch am Boden. und hat gerufen und geschrien zu seinem Vater. In diesem ersten Garten war alles herrlich vor dem Sündenfall. Dann kam die Sünde und es war die Katastrophe. Und es ist interessant, dass er auch in diesen Garten ging, bevor er ans Kreuz ging. Und in diesem Garten war es auch dämonisch. Da war ein so schwerer Sog, der ihm entgegenkam. Angriffe und Anfechtungen, die wir uns nicht vorstellen können. Viel schlimmer, als der erste Mensch angefochten wurde. Hier ging es um alles. Wenn Jesus versagt hätte, dann wären die Lichter für alle Ewigkeit aus. Und dann gibt es den dritten Garten. Der Garten der neuen Stadt. Ich habe es uns eben vorgelesen in Offenbarung 22, 1 bis 5. Der Baum des Lebens, der 12-mal im Jahr Früchte trägt, jeden Monat einmal. Auch hier in der Mitte wieder dieser Garten Gethsemane, Jesus wieder im Zentrum. Der erste Garten, der Garten Gethsemane und der ewige Garten. Jesus tauscht auch das wieder aus und sagt, der erste Garten war schön, aber der letzte Garten wird alles umhauen. Es war der Strom mit dem Wasser des Lebens, kristallklar, der aus dem Thron und des Lammes hervorkam. Ja, es fließt dort das Leben, sein Bild natürlich. Ja. Ob das jetzt so ist, das ist die Offenbarung, ist ja eine Bildersprache, aber der Schreiber will und Gott will uns damit zeigen, es ist das Herrliche. Wasser ist Leben. Ohne Wasser können wir nicht leben, ohne trinken. Ja. Der Mensch besteht ja auch überwiegend nur aus Wasser. Und es ist so, dass der Herr damit zeigen will, dort in der Ewigkeit sind Ströme, die direkt vor dem Thron Gottes fließen hinein, dort wo wir sind. Wir sind total an der Quelle. Wir sind an der Quelle mit angeschlossen. Es muss herrlich sein. Und diesen Garten dürfen wir nur genießen, weil unser Heiland nicht versagt hat hier im Garten. Er hat hier ausgehalten, in dieser dunkelsten Stunde mit, die er hatte, mit am Kreuz. Diese beiden waren wahrscheinlich mit die dunkelsten Stunden seines Lebens, weil er das im Fokus hatte. Und er wollte, dass du dabei bist. Das nächste Mal, wenn du am Boden liegst, dann bleib nicht sitzen bei der Betrachtung deiner Situation, sondern halte aus, indem du auf die Ewigkeit schaust. Und du sagst, Herr, um mich ist nur Nacht. Das ganze Leben macht für mich eigentlich keinen Sinn mehr. Aber ich darf wissen, der Tag kommt, wo du wiederkommst, wo ich bei dir bin. Und es muss herrlich sein bei dir. Und deswegen bleibe ich bei dir. Und das letzte, Wasser. Im Garten Eden gab es auch Wasser. Im 1. Mose Kapitel 2, die Verse 10 bis 14, in Eden entsprang auch ein Strom, der den Garten bewässerte und sich dann in vier Arme teilte. Der erste davon heißt Pishon. Er umfließt das ganze Land Havila, wo das besonders reine Gold vorkommt, das Bedolachharz und der Schohamstein. Der zweite Strom heißt Gihon. Er umfließt das Land Kusch. Der dritte Strom heißt Tigris. Er fließt östlich von Assyrien. Und der vierte Strom ist der Euphrat. Und es gibt von diesen vier Strömen nur noch zwei. Der erste, Pishon, und der zweite, Gihon, sind nicht mehr vorhanden. Wahrscheinlich durch die Sintflut hat Gott das anders dann gemacht. Aber zwei sind noch vorhanden, nämlich der Tigris östlich von Assyrien und der vierte Strom, der Euphrat. Und wisst ihr, was gewaltig ist? Das waren ja eine Gabelung der Menschheit, die in Eden flossen, aus dem Fluss. Und wisst ihr, was interessant ist? Israel war zweimal in einer ganz, ganz, ganz großen Not, dass sie fast ausgerottet wurden. Das erste war 722 vor Christus, als sie in die assyrische Gefangenschaft gingen. Tigris, Assyrien. Und das zweite Mal, 606 vor Christus, in die babylonische Gefangenschaft, Euphrat, Babylon. Es ist interessant, dass diese beiden Flüsse mal besondere Situationen waren, speziell auch für Israel. Es hat mich sehr bewegt. Die Gewässer in Eden, die müssen herrlich gewesen sein. Vor dem Sündenfall muss auch dort, wir sind ja hier auch viele Angler und so, das muss ein Wahnsinnsgewässer gewesen sein. Es muss wahnsinnig gewesen sein. Und Wasser bedeutet Leben. Wisst ihr, was so gnädig ist? Gott hätte sagen können, wisst ihr was? Den Tigris und den Euphrat mache ich zu. Ihr kriegt von mir kein Leben mehr. Hat er das gemacht? Sieh mal, Gott ist so gnädig. Der Mensch beleidigt ihn aufs Übelste. Aber Gott tritt nie ganz den Hahn zu, hier auf Erden. Er ist immer noch gnädig, solange es noch Atmen gibt. Er gibt immer noch Wasser. Vorlaufende Gnade nennt man das. In Matthäus steht einmal, Gott lässt die Sonne aufgehen über Gerechte und Ungerechte. Wenn der Herr in seiner Heiligkeit richten würde, würde es in einer Sekunde keinen Menschen mehr auf dieser Erde geben. Es sind Menschen, die ihn aufs Übelste beleidigen. Heute ist Karfreitag. Heute ist ein Erinnerungstag an den Herrn Jesus Christus und viele Menschen interessiert das überhaupt nicht null. So eine Respektlosigkeit gegenüber dem Opfer Jesu. Und was macht der Herr? Er bringt sie alle um. Hier sind Menschen, die sind jetzt nicht in der Kirche und die gucken vielleicht Fernsehen oder besaufen sich oder keine Ahnung, was die machen. Gott hat gewaltig lange Geduld, ja. Und trotzdem gibt er diesen Menschen auch noch was zu essen und zu trinken und lässt sie am Leben. Hier gibt es ein zweites Wasser. In Johannes 19,34, einer von den Soldaten stach ihm allerdings mit dem Speer in die Seite, da kam Blut und Wasser heraus. Wisst ihr, was es bedeutet, Blut und Wasser auf einmal? Es ist ein sicheres Zeichen des Todes, medizinisch. So wurde damals zu 100% der Tod festgestellt. Weil wenn der Mensch wirklich tot ist und alle Organe versagen und nichts mehr funktioniert, dann mischt sich Wasser mit Blut im Körper. Das heißt, dass dort Wasser und Blut floss, ist die 100%ige Bestätigung, dass Jesus tot war. Manche haben gefragt, aber warum durfte er da in die Seite reinstechen? Und interessant ist, dass nach der Auferstehung der Herr Jesus diese Wunde behielt. Genau wie an den Händen und an den Füßen. Beim Auferstehungsleib waren die nicht weg. Er sagt zum Thomas, wenn du willst, kannst du deine Hände hier in die Wunde reinlegen. Und warum die Seite? Zacharja, sie werden ihn sehen, den sie durchstochen haben. Das wird wie ein Licht aufgehen für Israel eines Tages, wenn Jesus wiederkommt auf den Ölberg. Dann wird ihm plötzlich diese Wunde deutlich. Meine Herren, das war Jesus, den wir umgebracht haben. Das war der Messias. Und dann gehen die Augen auf. Dieses Wasser ist für uns etwas, was wir nicht genügend wertschätzen können, dass Jesus wirklich in den Tod ging. Er ist wirklich gestorben. Er war nicht, wie es im Koran steht, scheintot. Und man hat ihn ausgetauscht. Das ist eine ganz, ganz übelste Lüge. Wenn Jesus nicht am Kreuz wirklich gestorben ist, ist unser ganzer Glaube nichtig. Und sie sagen, oh, das ist so eine fürchterliche Religion, das Christentum. Übrigens, das Christentum ist keine Religion, das Evangelium. Religion bedeutet, der Mensch versucht Gott immer gut zu stimmen durch Werke. Das ist Religion. Christ ist keine Religion, das Evangelium. Bei Religion heißt, du musst tun, bei jeder Religion, egal welche du nimmst. Evangelium bedeutet, ich habe alles getan. Unterschied. Himmelweiter Unterschied. Religion, du musst tun. Evangelium, alles getan. Jesus starb wirklich. Und deswegen, weil er am Kreuz starb, wirst du nie mehr, hör genau hier zu, du wirst nie mehr den Tod schmecken. Du musst eines Tages vielleicht mal sterben, das ist was anderes. Aber der Tod ist besiegt. Auch Christen, wenn bevor der Herr nicht wiederkommt, müssen sterben, das ist was anderes. Aber der Tod, der darf dich nicht mehr beißen, wenn ich das so sagen darf. Jesus hat am Kreuz den Tod besiegt. Hebräer 2. Er hat die, die vom Satan festgehalten wurden durch Todesfurcht, ein für alle Mal befreit. Und das dürfen wir tröstlich auch sterbende Christen sagen. Auch Christen müssen sterben und Christen müssen manchmal sogar ganz elendig sterben. Auch Christen bekommen schwere Krebserkrankungen und müssen vielleicht mit Tränen und Schmerzen sterben. Aber wenn dann der letzte Atemzug kommt und der Tod will beißen, der darf nicht mehr beißen. Wenn dann die letzte Atemzug kommt, geht es direkt ins volle Leben. Das darfst du wissen. Ich möchte das nochmal ein Beispiel nehmen, weil das vielleicht der eine oder andere Zuhörer noch nicht gehört hat. Der Bruder Spurgeon wurde gerufen, ein Krankenbett von einem Mann, der ganz lange mit dem Herrn Jahrzehnte unterwegs war und plötzlich hatte er so eine Angst gehabt zu sterben. Und dann wurde dieser junge Mann, Spurgeon, damals zu denen gebracht und dann hat er gebetet, was kann ich den Menschen jetzt sagen, so einem alten Bruder? Und dann hat Gott ihm eine super Idee gegeben. Er sagte, du ein Löwe mit großen Zähnen, wenn der vor dir steht, hast du Angst, oder? Ja. Und der Schatten eines Löwen mit großen Zähnen, hast du davor auch Angst? Nö. Warum? Oh, der kann nicht beißen. Genau. Der Tod ist für uns nur noch der Schatten. Er hat eine komische Fratze, macht schon ein bisschen Angst, aber beißen geht nicht mehr. Warum? Weil Jesus gestorben ist. Der Tod ist entmachtet, das musst du wissen. Das werden wir Sonntag hier mit richtig Power feiern, ja? Die Auferstehung. Und das Letzte, ach, das Wasser in der neuen Stadt. Offenbarung 22, 1. Und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes. Freust du dich darauf? Ich ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir werden ja auch nicht alleine sein. Es muss herrlich sein, an diesem Strom des Lebens zu sein. Wisst ihr, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin gerne in der Natur, ich glaube, ihr auch. Und wenn man mal so ein richtig schönes Gewässer hat, es gibt ja auch hier in Deutschland, sage ich mal, gibt es ja Gewässer, da denkt man, das ist ja ein Paradies. Und manchmal, wenn man so im Sommer, wenn das so trocken ist und so Dürre und du bist an so einer Quelle, ist das herrlich, oder? Wenn da so ein bisschen Schatten ist und da fließt ein Bach, frisches Quellwasser. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich könnte da leben. Könnte mein Zelt aufschlagen. Und so kommt mir das vor, wenn ich an die Ewigkeit denke. Da kommt unsere durstige Seele endlich voll aufgeladen zur Ruhe. Wir werden nie mehr irgendeinen Druck haben. Und ist das nicht schön, wenn dieses Wasser, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn du an so einer Quelle bist, habt ihr es schon mal gemerkt, dann kommt kühle Luft rein durch das Wasser, was frisch ist. Das ist so herrlich. Und dieser Windzug, den wirst du die Ewigkeit 24/7 haben. Aber noch in einer ganz anderen Dimension. Du wirst so überfüllt sein mit dem Leben, dass du einfach manchmal vielleicht sagen kannst, Herr, das ist doch, träume ich das hier, was ist denn hier los? Und wisst ihr, wer uns das alles erworben hat? Der Mann am Kreuz. Eines Tages geht es in diese Herrlichkeiten, aber wir dürfen nie vergessen, dass es für ihn so war, diesen Preis. Ein bitterlicher Tod am Kreuz. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber je älter ich werde und Karfreitag kommt, Da wird mir ganz komisch. Mir wird von Jahr zu Jahr bewusster, was ich ihnen angetan habe. Ich kann das manchmal nicht verstehen. Ich stehe manchmal selbst in der stillen Zeit, wenn ich mich mit der Kreuzigung beschäftige, so wo ich sage, Herr, ich kriege das einfach nicht unter. Wieso bleibst du eigentlich in mein Leben? Was hast du an mir überhaupt gefunden? Du hättest 1000 Gründe, mich jeden Tag in die Hölle zu schmeißen. Was willst du eigentlich von mir? Und dann ist es so, als wenn Jesus sagt, weißt du was, mein Junge, genau für so eine verrückten, kaputten, verlorenen bin ich gekommen. Und weißt du, ich liebe dich einfach, weil ich dich liebe. Und das ist Agape. Keine Berechnung. Gott liebt einfach. Warum? Weil er liebt. Kannst du es verstehen? Ich nicht. Aber was ich mache, und das kann ich dir nur raten, liebe Zuhörer, nimm es an. Lass dich herauslieben aus deinem Leben. Es gibt eine Quelle der Liebe, die ist Jesus. Und als Jesus am Kreuz so angenagelt wurde, je älter ich werde, desto schöner wird mir dieses Bild. Es sind diese ausgebreiteten Arme, die zu jedem dreckigen Sünder, so wie wir sie sind, sagen, komm mal, mein Herz, komm. Aber auch für mich, ja, so empfange ich dich. Gibt es eine schönere Botschaft? Nein, für mich nicht. Ich liebe das Evangelium, wollte ich schon fast sagen, jeden Tag immer mehr. Das wäre jetzt vielleicht gelogen. Aber je älter ich werde, desto mehr liebe ich es, das muss ich schon sagen. Weil das ist die beste Botschaft, die wir haben. Wohin soll diese kaputte Welt? Wohin willst du mit deinem kaputten Leben? Wohin willst du gehen? Hast schon 1000 Sachen ausprobiert, oder? Es ist so, wie es in dem alten Lied heißt. Das Herz kommt erst dann zur Ruhe, wenn es wieder in die Heimat zurückgeführt wird, nämlich an dem Herzen Gottes. Dein Herz kommt nirgendwo zur Ruhe, außer an Jesu Herzen. Und das wünsche ich dir und mir von Herzen, dass wir uns an diesem Karfreitag das bewusst machen. Jesus steht mit diesen offenen Armen vor uns und sagt, komm doch wieder zu mir. Vielleicht bist du weggekommen vom Heiland. Vielleicht sitzt du hier und sagst, wenn du wüsstest, ich habe mich mal bekehrt, ja, aber ich bin weggekommen. Dann sage ich dir heute, komm zurück. Was muss ich denn tun? Lauf einfach in seine Arme. Du brauchst den Herrn nicht große Geschichten zu erzählen. Sag einfach, Herr, ich will wieder zurück. Ich will wieder zurück. Ich möchte an dein Herzen. Ich möchte wieder so sein, wie es mal war zwischen uns. Kannst du mir helfen? Und sag, Junge, da habe ich doch nur drauf gewartet. Oder Mädel, komm doch endlich. 24 Stunden warte ich doch auf dich. Komm doch wieder zurück. Das wünsche ich uns von Herzen. Das Kreuz. Jesus holt zurück, was verloren ging. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Und diesmal bleiben wir sitzen. Diesmal bleib bitte sitzen. Und bevor ich bete, kannst du jetzt ganz alleine für dich mit dem Herrn reden. Du kannst ihm danken, wenn dir heute etwas groß geworden ist. Was sehr schön war, wenn wir heute alle mal ihn im Gebet benennen. Herr Jesus Christus, ich liebe dich von ganzem Herzen. Vielleicht hast du das schon lange nicht mehr gesagt, dann tu es jetzt. Dank ihm für das, was dir heute groß geworden ist. Und wenn hier einer sitzt, der merkt, Herr, ich muss zurück, brauchst du nicht auf mich zu warten oder auf Gino. Du kannst jetzt, wo du sitzt, zu ihm rufen und sagen, Heiland, Jesus, nimm mich wieder ganz neu an. Drück mich an dein Herz. Lass uns wieder gemeinsam durchs Leben gehen. Nimm mich an deine Hand. Das tun wir jetzt. Wir beten, jeder für sich. Und irgendwann bete ich laut und mach den Abschluss. Geliebter Vater im Himmel, wir möchten gemeinsam zu dir kommen und dir danken, dass du das Liebste, was du hattest, für uns gegeben hast. Mehr geht nicht. Vater, wir möchten uns alle heute vor dir demütigen, was wir dir und deinem Herzen angetan haben, weil wir mit unseren Sünden dazu beigetragen haben, dass dein Sohn so elendig sterben musste. Und dass du uns dennoch nachgehst und uns zu deinem Sohn gezogen hast, ist unbegreiflich. Wir finden kein Wort, was würdig ist, das auszudrücken. Aber wir sagen mit unserer Schwachheit tausendmal Dank. Und Herr Jesus, dass du vor Grundlegung der Welt bereit warst, diesen Weg zu gehen, ist unfassbar. Heiland, wie du dort in Gethsemane gelitten hast, wie du am Kreuz leiden musstest, dass du aus deinem heiligen Munde kommen musste, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dass du das aussprechen musstest, dass du in diese Dunkelheit gehen musstest, in diese Gottesferne, die nie wieder ein Mensch erleben muss, ist unfassbar. Wir möchten dir sagen, dass wir dich über alles lieben. Und Herr Jesus, wir möchten dich so bitten, dass du unser Leben neu in deine Hand nimmst. Du hast jedes Gebet hier drin gehört. Und ich möchte dich bitten, Heiland, nimm uns ganz neu an deine Hand. Schenk, dass unsere Beziehung so ist, wie sie am Anfang war. Möge deine Liebe unsere Herzen und auch mein Herz neu anzünden. Und schenk, dass wir die Ehre machen mit unserem Leben. Wir brauchen dich. Danke, Herr Jesus, für diese drei Worte, es ist vollbracht. Die ganze Ewigkeit werden wir nicht erfassen, was in diesen drei Worten alles drinsteckt. Und dennoch wollen wir dich hier schon anfangen anzubeten. Wir lieben dich von ganzem Herzen, Herr Jesus Christus. Wir möchten in der unsichtbaren Welt hinausrufen, du bist Gottes Sohn, du bist unser Gott. Du wirst wiederkommen und wir lieben dich über alles. Und alles, was du tust, auch wenn wir manches nicht verstehen, ist richtig. Du machst keine Fehler. Du bist der wahre Gott, der einzig wahre. Amen.